Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Hier gibt's gleich Action mit dem Buch 111 Action-Szenen der Weltliteratur. Da geht's um Action-Szenen im Leben von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, um Wutausbrüche, um vergeigte Liebesgeschichten, illegale Grenzübertritte, um all das, was bei den Leuten passiert, die eben nicht nur am Schreibtisch rumhängen. Gleich schauen wir rein in diese Action-Geschichte der Literatur. 111 Action-Szenen der Weltliteratur, das ist doch ein verheißungsvoller Buchtitel, wobei der in die Irre führen könnte, denn es geht in dem Buch nicht um Action-Szenen in der Literatur, sondern im Leben der Leute, die Weltliteratur schreiben. Warum sie so ein Buch gemacht haben, was der spezielle Spaß dabei sein könnte, das bespreche ich jetzt mit den beiden, die das Buch ausgegeben haben, mit Mara Delius und Marc Reichwein, die sind hier im Studio. Seien Sie beide willkommen, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns doch bitte erstmal von Ihrer Lieblings-Action-Szene aus dem Buch, Mara Delius. Welche ist das für Sie?
Ja, also meine absolute Lieblingsszene ist die Szene, in der die junge Susan Sontag mit 16 Jahren den im Exil lebenden Thomas Mann in Pacific Palisades besucht.
Führen Sie ruhig ein bisschen aus, was dann passiert.
Bitte. Ja, gerne, natürlich. Das ist eine sehr interessante Szene, weil da zwei Idole quasi aufeinandertreffen. Eine noch sehr junge Susan Sontag, die ja später die interessante Denkerin, Theoretikerin, Essayistin werden sollte, und Thomas Mann im Exil. Und das Charmante an dieser Szene ist, ohne jetzt allzu viel verraten zu wollen, ist, dass Susan Sontag, die sehr viel Thomas Mann gelesen hat, schon sehr jung, mit zwei Freunden eben in dieses Haus fährt, aufgeregt wartet, in Erwartung, wie sie schreibt, Gott zu treffen. Und natürlich muss ein Treffen mit Gott in der Wirklichkeit eine Enttäuschung, eine Entzauberung sein. Und genau so kommt es dann. Sie trifft Thomas Mann, der sehr museal wirkt, zwar so, wie man sich einen Thomas Mann vorstellt als junge Susan Sontag im Anzug. Und sehr sozusagen zusammengeschnürt. Allerdings lässt er leider, wie sie sagt, nur Plattitüden von sich in Bezug auf sein eigenes Werk. Und sie verlässt das Haus vollkommen enttäuscht und wird später darüber noch einen sehr interessanten, vielsagenden Essay Pilgrimage, Wallfahrt, schreiben, 1987 erschienen.
Und die Szene zeigt gleich mal, dass Sie den Begriff der Action sehr weit fassen für das Buch. Also es geht nicht um Prügeleien, Verfolgungsjagden und so weiter, sondern auch um Dinge, die im realen Leben passiert sind, könnte man auch sagen, ja.
Ganz genau,
ja. Und Ihre Action-Szene, Herr
Reichwein? Meine Action-Szene ist auch eine, wo erstmal etwas Äußeres passiert, und zwar als Dürrenmatt ein Hotel abbrennen ließ. Und schon der Titel verrät ja, dass man in Literatur einiges anstellen kann. Man kann in der Fiktion sozusagen auch Häuser abbrennen lassen. In seiner späten Geschichte Durcheinandertal hat Dürrenmatt 1989 ein Hotel in Graubünden abbrennen lassen, ein Grand Hotel aus der Belle Époque, als 6 Wochen später, als der Roman dann zum Verlag geschickt war, brannte dieses Hotel tatsächlich ab im Unterengadin. Und Dürrenmatt ist dann mit seiner Frau dorthin gefahren und hat sich das natürlich angeschaut, als wäre er schuldig dafür. Und so gibt es manchmal Koinzidenzen, was total spannend ist. Und diese Art von Episoden machen das Buch eben auch aus. Ja.
Mhm. Genau, und uns war es einfach wichtig, Literaturgeschichte eben auch mal lebendig zu erzählen. Also nicht einfach als staubige Ansammlung von Daten und Fakten, sondern wirklich eben die Szenen, die eben auch ein Schriftstellerleben ausmachen und oft auch eben ausmachen, eine bestimmte Verbindung von Leben und Werk, die eben zu erzählen in kleinen Episoden. Also wie Marc Reichwein gerade schon sagt, es geht nicht einfach nur um Prügelei, Mord, Totschlag, sondern eben auch einfach um die Verflechtung von Leben und Werk letztlich.
Diese Idee stand am Beginn der Kolumnenreihe. Das Buch ist ja eine Sammlung von Kolumnen aus der Literaturbeilage Die Literarische Welt, der Tageszeitung Die Welt. Und als diese Idee für die Kolumne entstand, war das genau der Plan, eben die Literaten und Literatinnen nicht als eben mal nicht als Stubenhocker zu zeigen, sondern als Menschen, die in deren Leben auch was passiert, ja.
Ja, und wie es auch manchmal ganz profan ist in Zeitungen, wir hatten davor eine Kolumne von Dennis Scheck, Schecks Kanon, da ging es auch schon ein bisschen oder viel um Literaturgeschichte, und wir wollten im Prinzip in diesem Feld Literaturgeschichte bleiben und hatten uns einfach überlegt, was denn attraktiv wäre für die Leser und über das Leben eben ja literarische Werke zu erschließen. Und so kamen wir zu dieser Reihe, ja.
Und bis heute steht ja auch unter jeder Kolumne, inzwischen erscheint ja die literarische Welt in der Welt am Sonntag als Monatsbeilage, bis heute steht unter jeder Reihe das Motto, was Wieland Freund, unser Kollege, sich ausgedacht hat, alles Schriftstellerleben sei Papier, heißt es. In dieser Reihe treten wir den Gegenbeweis an. Also darum ging es eben auch.
Und das Buch eröffnen Sie mit dieser Susan Sontag und Thomas Mann Geschichte, von der Sie uns erzählt haben. Danach kommt die Geschichte, als Kafka in einem neuen Staat aufwachte. Danach wiederum, als Goethe nachts zu einem Pfarrersmädchen ritt. Und danach wiederum, als Anna Segers am FKK-Strand beschimpft wurde. Da merkt man schon mal, das geht so munter durch die Zeit vor und zurück. Also chronologisch ist das Ganze jetzt nicht sortiert. Ist es sonst irgendwie sortiert?
Im Prinzip ist es gewollt nicht sortiert, weil sozusagen der Leser soll was entdecken können in diesem Buch. Wir wollten um Himmels Willen nicht eine Literaturgeschichte von Dante oder von der Antike bis heute irgendwie, wo man sich dann durcharbeiten muss, sondern man soll angeregt werden. Und das Buch hat ja auch wunderbare Illustrationen, weil wir vom Begriff Action-Szene sprechen. Das sind so fast so wie so cineastische Momente, die der junge Grafikkünstler und Student am Berliner Letteverein Paul Fretter angefertigt hat. Also es geht quer durch die Sprachräume, durch die Zeitgeschichte, durch sozusagen verschiedenste Arten von Action. Also es können ja Unfälle sein, es können Verhaftungen sein, Literaten im Krieg, Beziehungsdramen, alles Mögliche.
Und was ganz interessant ist, auch natürlich in der Form, in dieser relativ kurzen Kolumnenform, wenn wir jetzt schon, wir haben schon einige Reaktionen natürlich von Leserinnen und Lesern bekommen, was ich interessant fand, dass wenn man mit den jüngeren Lesern spricht, also sagen wir so, die jetzt zwischen, ich weiß nicht was, 17 und 28, Sie sehen, habe einen sehr weit gefassten Begriff von Jünger, spricht, die sagen alle, das ist ein sehr interessantes Buch, man kann da auch einfach mal so reinlesen die Szenen sind so schön kurz. Es ist jetzt sozusagen keine, man muss jetzt nicht irgendwie erstmal sehr viele Werke vorab gelesen haben, um zu verstehen, worum es da geht und um dieses Prinzip der Action zu verstehen, wobei ein Punkt ganz wichtig ist natürlich, dass das sind immer, wir haben immer Quellen sozusagen, es sind nicht einfach frei erfundene Gimmick-Geschichten über die Literaten oder Literatinnen, sondern es gibt immer Belege in Form von Tagebüchern, Notizen, Werken selber. Das ist sicherlich auch noch ein wichtiger Aspekt bei der Action.
Wobei man jetzt ja noch eine Zusatzfreude hat, wenn man schon ein Bild hat von bestimmten Autorinnen und Autoren. Ging mir zum Beispiel so bei Robert Walser, dessen Trick in seinen Texten ist ja, sich immer ganz klein zu machen und aus so einer Position des Leiseseins, der Zartheit zu sprechen und eben aus dieser ja gespielt subalternen Position die Leute auf die Schippe zu nehmen und so einen ganz feinen Humor zu verbreiten. Und jetzt gibt es bei Ihnen eine Geschichte, wie der zarte Robert Walser einmal die Wut kriegte. Der hatte da eine saftige Honorarforderung gestellt und als er dann zu dem Verleger kommt, an den die Forderung ging, macht er sich darüber lustig, woraufhin Robert Walser ruft, Sie Kamel verstehen überhaupt nichts von Literatur und Türen knallend abgeht. Das konnte Robert Walser also auch, habe ich da bei Ihnen gelernt. Wie ging Ihnen das? Sind Sie da in diesen Texten Autoren begegnet, die eben dann auch in einem ganz anderen Licht erscheinen, als Sie vorher dachten?
Ja, es ist im Prinzip läuft die Reihe so ab, dass wir uns immer überraschen lassen von irgendwelchen Ereignissen und Kollegen, die für diese Reihe schreiben, kommen mit einer bestimmten Sache. Hast du denn hier schon gewusst, dass der und der? Mir ging es zum Beispiel so mit Tucholsky. Wir hatten ja letztes Jahr das 100-jährige Gedenken an 1923 und die Hyperinflation. Und ich wusste zum Beispiel nicht, dass Tucholsky in diesem Inflationsjahr von seinen Schreibhonoraren nicht mehr leben konnte. So ging es natürlich vielen Autoren. Aber was macht Tucholsky? Er beginnt eine Lehre in einer Bank und lässt sich sozusagen, geht dahin, wo das Geld ist und wo sein Gehalt auch immer tagespünktlich angepasst ist an die aktuelle Inflation und ist dann ein halbes Jahr Bank-Azubi, schon, obwohl er da schon sozusagen als Autor einen Namen hatte und mit seinen X-Pseudonymen sozusagen bekannt war. Und er bedient dann auch Heinrich Mann zum Beispiel am Schalter und verfasst dann noch ein ganz lustiges Gedicht irgendwie über die Sortenkasse. Und er ist dann der Theobald Tiger aus der Sortenkasse. Und Im Prinzip, ja. Also man hüpft dann immer hinein in bestimmte Lebenssituationen von Schriftstellern. Mhm, ja.
Und damit schließen wir natürlich auch indirekt an den Begründer unseres Ahnen literarischer Welt an, Willi Haas, der die literarische Welt nur zwischen 1925 und 1933, als er ins Exil gezwungen wurde, herausgab und der dieses Blatt immer auch verstanden hat als eine Form von einerseits absoluter intellektueller Anspruchshaftigkeit, Strenge, Klarheit. Die großen Essays der Zeit sind damals dort erschienen, aber eben auch der Idee, dass Literatur eben doch etwas mit der Welt ganz konkret zu tun hat, dass es so etwas wie Spaß in der Literatur und auch in der Literaturvermittlung gibt und auch sicherlich sowas wie den intellektuellen, das intellektuelle Gerücht, eine Form von Gossip, Lebenswältigkeit vielleicht, das war uns auch wichtig, dass sozusagen in dieser Reihe natürlich auf verbürgt und möglichst kluge Art und Weise, aber auch reinzubringen, ganz einfach, ja.
Und es gibt ja auch Action-Szenen, die so ein Schlaglicht werfen auf die große Geschichte, in der sie passiert sind, auch auf düstere Momente. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von Erich Kästner. Da geht es darum, wie er die Verbrennung seiner eigenen Bücher miterlebt hat, 1933 auf dem Berliner Opernplatz. Da stand er in der Menschenmenge tatsächlich, als seine eigenen Bücher da ins Feuer geworfen wurden, mit diesen Sprüchen, die dazu dann immer gesagt wurden. Er wurde sogar erkannt in dieser Menschenmenge, aber dann zum Glück nicht körperlich angegriffen. Gibt es andere Geschichten, die Ihnen einfallen, die auch so ein Schlaglicht auf Ihre Zeit werfen?
Zeitgeschichte ist ganz viel drin und auch Literaturgeschichte, zum Beispiel Mary Shelley, die Erfinderin des modernen Horrorromans, Frankenstein nämlich, war im Sommer 1816 am Genfer See zusammen mit Percy Shelley und George Byron und anderen Literaten. Und es war ein verregneter Sommer, weil dieser indonesische Vulkan ausgebrochen war und im Prinzip alle nur bei Regen drinnen sitzen konnten und so eine Art Geschichtenwettbewerb gemacht haben und Gespenstergeschichten schreiben sollten. Und im Prinzip aus dieser Sommer-Episode ist dann wirklich dieser Roman Frankenstein hervorgegangen, wo man eben sieht, dass Lebenssituationen von Schriftstellern dann ganz konkret Spuren auch in den Werken hinterlassen haben, ja.
Ja, und ich glaube, eine andere Dimension ist auch noch wichtig, die man in der Kästner-Action-Szene, glaube ich, ganz gut erkennen kann. Wir hatten vorhin vergessen zu sagen, dass die Action-Szene von Susan Sontag und Thomas Mann von Mariana Lieder geschrieben worden ist, unsere Autorin, und die von über Kästner von Tilman Krause. Und in dieser Kästner-Szene sieht man, finde ich, auf eine ganz interessante Art und Weise, wie auch nochmal ein geschriebener Text eine bestimmte Art von, ja, im Grunde ja grotesker, grauenvoller historischer Situation anders lebendig werden lässt. Also Kästner, der die Verbrennung seiner eigenen Bücher mit ansehen muss, wird hier beschrieben, und dann kommt so ein Satz wie: der 10. Mai ist in Berlin ein regnerischer Tag. Das ist also, bekommt natürlich nochmal so eine ganz andere Ebene und im Grunde Bedeutung durch diese Art von literarischer Zuspitzung vielleicht durch den Autor in dem Fall.
Ein anderer Blick auf Literatur und auf Literaturgeschichte mit dem Buch 111 Action-Szenen der Weltliteratur, herausgegeben von Mara Delius und Marc Reichwein, in der sehr schönen Buchreihe Die andere Bibliothek. 26 Euro kostet das Buch. Vielen Dank, dass Sie beide bei uns waren.
Dankeschön. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Simon Strauß, Autor, Journalist. Das Buch meines Lebens ist Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 1958 erstmals veröffentlicht. Ein Buch über eine untergehende Zeit, die Zeit des Adels, die anbrechende Zeit der Bürgerlichen. Ein historischer Roman, ein großes Panorama der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wenn man so will, aber vor allem auch eine unglaublich sanft sinnliche Liebesgeschichte. Die meisten denken an den Film mit Alain Delon und Claudia Cardinale und dem alten Burt Lancaster. Ich denke aber an diese wunderbare Beschreibung vor allem, die im Film gar nicht so vorkommt, wo sie sich das erste Mal treffen, diese beiden jungen, schönen, füreinander bestimmten. Und sie machen etwas, was eigentlich sonst Kinder tun. Sie spielen Verstecken. Sie gehen in ein altes, unbewohnten Trakt eines alten Landgutes und spielen Verstecken, sind in Vorhängen, sind in Schränken, finden sich gegenseitig, verlieren sich, haben Angst umeinander, kommen wieder zusammen. Und in diesem Ganzen finden, suchen und nicht zueinander kommen und dann wieder treffen, ist eigentlich die schönste Metapher dessen, was eigentlich Liebe ja ist, nämlich eine ständige Suche nach dem anderen und einem niemals wirklich finden. Deswegen ist das eines meiner zentralen Szenen in einem zentralen Buch für mein Leben.
Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ein Buch seines Lebens für den Schriftsteller und Journalisten Simon Strauss. Ich habe gerade nachgesehen, es gibt eine günstige Taschenbuchausgabe dieses Buches des Leoparden im Piper Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die US-amerikanische Schauspielerin Gillian Anderson, die ist sehr bekannt geworden durch ihre Rolle als Sexualtherapeutin in der britischen Serie Sex Education. Vor allem bei jüngeren Menschen ist diese Serie sehr beliebt, auch bei uns. Und jetzt tritt Gillian Anderson in einer ganz anderen Rolle auf, als Herausgeberin eines Buches, nämlich des Buches Want, sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert. Kim Kindermann aus unserer Redaktion hat dieses Buch gelesen. Hallo Kim, grüß dich.
Hallo.
Erstmal, wie ist dieses Buch eigentlich entstanden? Und damit verbunden die Frage, was ist das für ein Buch?
Genau, also entstanden ist das nach einem Aufruf, den Gillian Anderson zusammen mit der britischen Tageszeitung The Guardian gestartet hat. Da hat sie eben Frauen aufgefordert, über ihre tiefsten Fantasien und Ängste zu berichten. Sie hat gesagt, eigentlich tun wir das nicht. Manchmal braucht es einen Auslöser, es braucht einen Schlüssel. Wir sind der Schlüssel, war dann dieser Aufruf. Und tatsächlich, 1000 Frauen aus der ganzen Welt sind diesem Aufruf gefolgt und haben jetzt ausführlich ihre geheimen Wünsche anonym beschrieben. Einzige Angabe zur Person sollte, wenn möglich, sein: Nationalität, ethischer Hintergrund, sexuelle Orientierung, Beziehungsstatus, Kinder und Jahreseinkommen. Also man wollte auch so ein bisschen erfassen, was sind, also nicht wer sind die Frauen explizit, aber kann man da vielleicht eine Gemeinsamkeit erkennen.
Und was für ein Buch ist dann daraus geworden? Aus diesen 1000 Einsendungen muss man erstmal sortieren und gruppieren.
Die haben sie dann sortiert und gruppiert. Also das sind tatsächlich ganz persönliche Fantasien, die da zum Tragen kommen. Das sind 174 Briefe wurden ausgewählt aus dieser Riesenmasse. Das schreibt auch Gillian Anderson in ihrem sehr, sehr tollen Vorwort, wie schwer ihnen das auch gefallen ist, da überhaupt zu selektieren. Und sie wollten einfach nur bündeln, was für Fantasien da sind. Und das sind sehr, wirklich sehr unterschiedliche Briefe, die mal sehr wenige Zeilen kurz sind, dann ganz wieder mehrere Seiten lang. Und da werden dann so Sachen beschrieben, wie dass eine Frau sich vorstellt, sie würde gerne den Bruder ihrer besten Freundin mit dem Sex haben, aber der ist tabu. Und dann schreibt sie ganz ausführlich und ganz explizit und auch in sehr derber Sprache, was sie gerne möchte, was der mit ihr macht, dass das ein ganz vollkommener Sex ist und sie sozusagen von einem Orgasmus zum anderen stürzt. Eine andere Frau wünscht sich einfach in ihrer Fantasie, schreibt sie, liebt mich ein Mann für das, was mich ausmacht und sieht mich nicht nur als lebende Sexpuppe. Und eine andere Frau schreibt, mir gefällt die Vorstellung, komplett vollgespritzt zu werden. Also das heißt, da wird es wirklich ganz sachlich,
explizit,
ganz explizit, aber auch eben doch wieder sehr persönlich, sehr intim. Und es zeigt sich dann doch beim Lesen dieser vielen Briefe, es gibt da eben doch noch vieles, was heute als unsagbar gilt, was schambehaftet ist, was eben, wenn es um Erniedrigung geht oder um Unterwerfung oder Sex mit mehreren Menschen, Sex mit Fremden oder Sex mit einer Frau, wenn man eigentlich heterosexuell ist, oder mit einem Mann, wenn man homosexuell ist. Also das wird hier alles abgebildet und insofern zeigt sich wieder ein weites, wildes Spektrum.
Und du hast gesagt, das wird aber gebündelt, dieses weite, wilde Spektrum. Also das Buch ist organisiert nach verschiedenen Themen dann oder wie?
Genau, diese 380 Seiten, die sind aufgeteilt in 13 Kapiteln, die werden dann unter Überschriften zusammengefasst wie Fremde, Erkundung, sicher und geborgen. Und jedem dieser Kapitel steht dann so ein einführender Text voran, den auch Gillian Anderson verfasst hat. Und allein, wie sie das macht, wie sie selber diese Texte nochmal aufgreift, diese Briefe, wie offen, wie explizit und immer feinfühlig die 56-Jährige das begleitet und was sie dann auch erzählt, was sie selber mit den Sexfantasien verbindet, das ist schon wirklich sehr, sehr berührend und macht auch den Zugang zu diesen Fantasien dann doch nochmal ein bisschen zugänglicher, sage ich mal. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn man sehr viele dieser Briefe hintereinander wegliest, das ist halt dann natürlich auf irgendeine Weise interessant, aber es gibt natürlich auch diesen Moment, dass man denkt, okay, ich habe es jetzt verstanden, muss ich auch zugeben.
Es heißt in einer Rezension zu diesem Buch, so eine Sammlung weiblicher Fantasien habe es seit den 70er Jahren schon mehrfach gegeben und dann Unterton, warum brauchen wir eigentlich diese jetzt? Sind das dann jetzt erkennbar Fantasien wirklich von Frauen von heute aus dem 21. Jahrhundert?
Also ich würde mal sagen, Fantasien sind immer, die gab es immer, die haben sich nicht so groß verändert. Das Buch ist ja angelehnt, das schreiben die auch, sehr explizit an das Buch von Nancy Friday, My Secret Garden heißt das. Das war im angloamerikanischen Raum wahnsinnig wichtig, wurde auch ins Deutsche übersetzt. Das stammt aus dem Jahr 1973, wurde damals in ganz vielen Ländern auf den Index gehoben, weil das Männer unsagbar fanden, dass Frauen überhaupt sowas ausdrücken und so explizit über ihren Sex und über ihre Vorstellungen reden. Und jetzt um deine Frage auf das, was ist jetzt das 21. Jahrhundert zu beantworten. Also ich fand zum Beispiel diese Briefe, die darum erzählen von veränderten Sexualpraxisen erzählen, nämlich dass im Folge der AIDS-Epidemie Kondome einfach doch viel, viel mehr benutzt werden, auch von der jungen Generation. Und dass für viele Frauen es wirklich eine sexuelle Fantasie ist, Sperma in sich aufzunehmen, also da, weil sie das gar nicht mehr kennen. Das erzählt natürlich schon etwas über das, was hat sich verändert. Aber allgemein, glaube ich, sind Fantasien, wenn man jetzt auch auf die Texte von früheren Zeiten guckt, die sind sich schon unglaublich ähnlich.
Jetzt könnte man ja vermuten, wenn ein Verlag so eine bekannte Schauspielerin ins Boot dazu holt, das ist jetzt allein aus Marketinggründen geschehen. Aber du hast ja schon angedeutet, die Texte, die Gillian Anderson dazu geschrieben hat, die zeigen auch, dass sie sich auch über ihre Rolle als Sexualtherapeutin in dieser Serie hinaus wirklich befasst hat mit dem Thema. Ja?
Genau, sie ist ja eine sehr offen agierende Schauspielerin. Also sie hat auch schon mal selber von sich selbst erzählt, dass sie bisexuell ist. Also sie ist schon offen für dieses Thema. Und natürlich könnte man jetzt sagen, der Promi-Faktor hat hier klar eine Rolle gespielt. Warum macht man jetzt eine Schauspielerin, die das Meme zur Herausgeberin des Buches? Ich denke, das wurde schon genutzt. Man könnte auch sagen, ja, ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Kritikpunkt. Warum hat man nicht eine erfolgreiche, progressive Sexualwissenschaftlerin benutzt, um mit der zusammenzuarbeiten, weil die dem Thema natürlich noch so ein bisschen mehr Wissenschaftlichkeit gibt, so ein bisschen mehr was Seriöseres. Es gab auch Kritik eben an diesem Buch, wo gesagt wurde, ja, die Briefe sind ja anonym. Sind das nicht vielleicht Männer, die hier geschrieben haben? Klar, könnte man sagen, das weiß man nie, aber ich finde, dass bei solchen Einwänden doch immer wieder deutlich wird, aha, also es wird Frauen doch nicht zugetraut, dass sie so eine Fantasie haben. Das ist ja so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schmutzig. Das kommt auf gar keinen Fall von einer sauberen Frau. Also insofern finde ich dieses Buch wahnsinnig wichtig und gut und richtig, weil es eben ganz viel zeigt von Selbstermächtigung und Frauen, die dieses Buch lesen. Und auch das entnimmt man den Leserinnen Stimmen. Die fühlen sich wirklich ermutigt, sich zu trauen, ihre Sexualität ernst zu nehmen. Und ich finde, in Zeiten, wo der weibliche Körper doch immer wieder unter Attacke männlicher Protagonisten gerät, ist das doch ein wichtiges, richtiges Buch.
Das Buch Want, sexuelle Fantasien der Frauen im 21. Jahrhundert, herausgegeben von Gillian Anderson und übersetzt aus dem Englischen von Kim Köstlin, bei uns im Verlag DTV erschienen mit 380 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank an Kim Kindermann.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Deinen Frieden, wenn auch nur geborgt. Ich will nicht deine Liebe, ich will nur dein Wort.
In seinem Debüt Liebeserklärung von 2003 zitiert Michael Lenz Textzeilen aus Grönemeyers Album Mensch. Daraufhin lud der Musiker den Autor ein und die zwei Männer wurden in langen Gesprächen Freunde. Mit Grönemeyer legt Michael Lenz die erste Werkbiografie über den deutschen Popmusiker vor. Michael Lenz.
Ganz, wie man in der Literaturwissenschaft sagt, close reading, diesmal dann close hearing, ganz nah am Stoff bleiben und den mal sowohl von den Texten her wie auch von der Musik bis hin in die harmonischen Analysen auseinanderzunehmen.
Morgen Abend stellen Lenz und Grönemeyer das Buch gemeinsam in Essen vor. Neben der Musikanalyse gibt es im Buch auch ausreichend Platz für Biografisches. Das Kind aus dem Ruhrpott, der Schauspieler, der politisch Engagierte, der Liebende. Auch das ist Herbert Grönemeyer. Oh! Grönemeyer, Lesung und Gespräch. Morgen Abend um 19 Uhr in der Lichtburg Essen im Rahmen der Lit Ruhr. Der Völkermord an den Jesiden erlebt seinen grausamen Höhepunkt im August 2014 in der irakischen Region Shingal. Der sogenannte IS zieht mordend und brandschatzend durch die jesidischen Dörfer. Fast 10.000 Menschen werden umgebracht, vor allem Mädchen und Frauen verschleppt und vergewaltigt. In 74 versucht Ronja Othmann, eine Sprache für das Grauen zu finden. Heute Abend liest sie aus ihrem Roman in Ulm. 4 Jahre nach dem Völkermord reist Othmann in den Irak, begleitet von ihrem jesidischen Vater. Recherchiert, besucht Verwandte und hört zu, wenn Augenzeugen berichten.
Das, was uns angetan wurde, geschah mit Hilfe unserer sunnitischen Nachbarn. Sie haben ihnen gesagt, das sind Isiden, Kuffer, Ungläubige.
74. Die Lesung mit Ronja Othmann. Heute Abend um 19 Uhr in der Buchhandlung Jastram in Ulm.
Im Zweiten Weltkrieg hatte man sie als 23-Jährige zusammen mit meinem Vater aus Mariupol zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert.
Sie weiß kaum etwas über die eigene Mutter, die Erzählerin in Sie kam aus Mariupol. Jetzt ist der autofiktionale Roman von Natascha Wodin in München auf der Bühne zu erleben.
Und dass ich den Namen einer Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eintippe, ist nicht viel mehr als eine Spielerei.
Die Erzählerin entdeckt Fotos und Dokumente ihrer großbürgerlichen Verwandten aus Mariupol. Gleichzeitig grausame Geschichten von Bürgerkrieg und Enteignung, von deutscher Besatzung, von Flucht und Zwangsarbeit. Regisseur Stas Tschirkow inszeniert das persönliche Schicksal der russischen Zwangsarbeiterin und ihrer Tochter auch als eine Geschichte über das historische Verhältnis zwischen der Ukraine und Deutschland. Sie kam aus Mariupol, nach dem gleichnamigen Roman von Natascha Wodin. Das Stück ist zu sehen morgen Abend um 20 Uhr, Schauspielhaus München.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Ein kleiner Verlag in der brandenburgischen Provinz hat einen Coup gelandet. Der Carcosa Verlag in Wittenberge an der Elbe. Der hat das Hauptwerk von Ursula K. Le Guin zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht. Also von einer der größten US-amerikanischen Science-Fiction-Autorinnen, Fantasy-Autorinnen. Immer nach Hause heißt dieses Hauptwerk, ein 1000-Seiten-Buch. Der Carcosa Verlag, der ist neu in unserer Verlagslandschaft. Dahinter steckt aber ein sehr erfahrener Büchermacher namens Hannes Riffel. Der hat eine Buchhandlung mit aufgebaut, viele Autoren übersetzt, unter anderem William Gibson und Stephen King. Und er hat Programmarbeit gemacht für Verlage wie Klett-Cotta oder auch S. Fischer. Jetzt wollte Hannes Riffel es aber mal auf eigene Faust versuchen mit seinem Carcosa Verlag. Mein Kollege Nils Kahlefendt hat ihn in Wittenberge besucht.
Hallo, willkommen in Wittenberge.
5 Gehminuten vom Bahnhof Wittenberge, strategisch günstig in der goldenen Mitte zwischen Hamburg und Berlin, betritt man das Gehäuse eines Bücherfressers. Alle Dämmungsnovellen künftiger Gebäudeenergiegesetze werden schon jetzt übererfüllt. Regale an jeder Wand, darin oft in 2 Reihen Bücher aller Zeiten und Weltgegenden. Von griechischer Philosophie über die englische Literatur des Viktorianismus bis zur Gegenwart. Graphic Novels, Lexika, Wörterbücher.
Über die Jahre viel Gebrauch gekauft. Also das da oben ist alles Folio Society, auch englische Literatur. Die haben eine Tolkien-Ausgabe gemacht, illustriert von der damaligen Königin von Dänemark.
Seit Hannes Riffel mit 16 das erste Mal The Dispossessed von Ursula K. Le Guin verschlang, treiben ihn Science-Fiction und Fantastik um. In den besten Fällen visionäre Würfe, die nicht nur konstatieren, was alles den Bach runtergeht, sondern den Blick ihrer Leserinnen und Leser öffnen.
Also Wolfgang Jeschke, das zitiere ich schon seit Jahren, der große Heine-Herausgeber, hat mal gesagt, Gegenwartsliteratur handelt von der Vergangenheit, Zukunftsliteratur von der Gegenwart. Einfach weil die Zukunftsliteratur der Gegenwart einen Spiegel vorhält, während die Gegenwartsliteratur eher zeigt, wo wir herkommen.
Genre-Literatur für ein Genre-Publikum will Riffel jedenfalls nicht verlegen. Er spricht lieber von fantastischer Weltliteratur.
Das ist natürlich auch ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Aber das ist auch die Gegenreaktion, dass ein Großteil der Leute, die anspruchsvolle Literatur schätzen, die Fantastik von vornherein ausblenden. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon als Buchhändler, als Lektor, Übersetzer, Verleger genau den Satz gehört habe: So etwas lese ich nicht. Beim genaueren Nachfragen stellt sich dann durchaus heraus, dass man Stanislaw Lem schätzt oder auch Nabokov oder viele andere, Bolaño, Foster Wallace, alles im Endeffekt auch fantastische Werke in irgendeiner Form, aber halt nicht Genre. Also sobald Genre als solches auftaucht, wenden die Leute sich ab. Das möchte ich ganz, ganz unbedingt vermeiden.
Riffel denkt dabei nicht klein. Schon Immer nach Hause, das im Original 1985 erschienene Hauptwerk der immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelten Ursula K. Le Guin, ist eine translatorische Eiger-Nordwand mit 2000 Manuskriptseiten. Von Gedichten, Erzählungen, Liedern, einem Kurzroman bis zu Dramuletten und Märchen. Doch es lohnt sich, auch Klassiker wie Samuel R. Delaney neu zu übersetzen, selbst wenn sie heute für ein paar Euro aus der Grabbelkiste zu ziehen sind.
Wenn man sich anschaut, was die Kollegen, unter welchen Bedingungen die gearbeitet haben in 70er, 80er Jahren an der Schreibmaschine und ohne Internet mit einem Wörterbuch bestimmte Texte zu übersetzen, wo Leute Sprache erst neu erfunden haben, Terminologie neu erfunden haben, da haben wir es heute wirklich deutlich einfacher, mit sowas umzugehen. Und deswegen sind Neuübersetzungen oft auch sinnvoll, um einen neuen Zugang zu bieten.
Im Herbst kommt mit Jerusalem das 1400 Seiten Opus Magnum von Alan Moore über seine Heimatstadt Northampton. Es ist jener Autor, der mit Comics und deren Verfilmungen wie Watchmen oder From Hell ein Millionenpublikum erreichte.
We are no one. We are everyone. And we are invisible.
We convinced ourselves that they were gone, but they were just hibernating.
Ebenfalls im Herbst startet in Großbritannien und den USA Long London, eine fünfteilige Fantasy-Serie von Alan Moore.
Die erscheint im Original bei Bloomsbury, da sind für die Weltrechte siebenstellige Beträge über den Tisch gegangen. Meine sind, glaube ich, zurückhaltend fünfstellig. Und das können wir planen, weil die anderthalb Jahreweise erscheinen. Und ich habe einen Alan Moore, von dem ich auch weiß, da verkaufe ich nicht nur 500 Stück, sozusagen als Rückgrat des Verlages, um den ich dann die anderen, oft auch klassischen Titel, bauen kann.
Das Ende der Welt, oder sagen wir etwas bescheidener, der Verlagswelt, wie wir sie kennen, wird Hannes Riffel in Wittenberge an der Elbe also ganz gut aussitzen können.
What are you two talking about?
Oh, nothing. Just the end of the world. Tick, tock, tick.
Ein Porträt von Hannes Riffel und seinem Verlag Carcosa. Und Sie können sich einen guten Einstieg organisieren in das Carcosa-Universum der fantastischen Weltliteratur. Mit dem ersten Carcosa-Verlagsalmanach, da schreiben prominente Autoren über Science-Fiction, Clemens J. Setz zum Beispiel und Dietmar Dart. Dazu gibt es dann Originaltexte in sanfter Dosierung. 280 Seiten hat dieser Carcosa-Almanach. Für 18 Euro ist der zu haben.